Für Monika Jansson hatte Madisons Unglückstag damit angefangen, dass Lieutenant Clichy anrief und sie aus ihrem Seminar über demografische Auswirkungen der langen Erde an der Universität von Wisconsin herausholte. Was ihr von einigen anderen Teilnehmern, die nicht wussten, dass sie Polizistin war, empörte Blicke einbrachte. »Jack, was ist los? Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich...« »Halten Sie die Klappe und hören Sie zu, Spooky. Es geht um eine Bombe.«
»Eine Bombe?«
»Eine Atombombe, mitten in Madison. Angeblich irgendwo auf dem Capitol Square versteckt.« Das Tagungszentrum befand sich ein gutes Stück nordöstlich der City. Sie rannte bereits im Laufschritt aus dem Gebäude heraus und auf den Parkplatz zu. Keuchend stellte sie fest, dass sie jedes einzelne ihrer gut 40 Jahre spürte. Eine Sirene fing an zu heulen. »Eine Atombombe? Wie zum Teufel? Irgend so ein Kofferdings. Die Warnungen gehen bereits raus. Hören Sie zu. Sie müssen Folgendes tun. Bringen Sie die Leute in die Gebäude. Haben Sie verstanden? Nach Möglichkeit in Räume unterhalb des Straßenniveaus. Falls Sie sie erst überzeugen müssen, erzählen Sie ihnen, dass ein Tornado kommt. Wenn dieses Ding explodiert, kann man die direkten Strahlenopfer außerhalb von Ground Zero auf ein Minimum reduzieren, wenn... Verdammt nochmal, Jansson. War das eben Ihre Autotür?«
»Erwischt, Chef.«
»Sagen Sie mir, dass Sie die Stadt verlassen.«
»Leider nein, Sir.«
Schon kamen die ersten Leute aus den Bürogebäuden, Läden und Wohnhäusern heraus und schauten sich verstört im Sonnenlicht des hellen Herbsttages um. Andere wiederum rannten reflexartig in die Häuser hinein. Wisconsin bekam jedes Jahr seinen Anteil an Tornados ab. Deshalb wussten die Leute, dass man solche Warnungen ernst nehmen sollte. Es würde nicht mehr lange dauern, bis alle Straßen verstopft waren, weil die Leute aus der Stadt fliehen wollten. Ganz egal, wie die Anweisungen der Behörden lauten mochten. Sie drückte aufs Gas, solange die Straße noch relativ frei war, stellte die Sirene an und raste in nordwestlicher Richtung auf das Kapitol zu.
»Verdammt, Lieutenant! Hören Sie mal, Chef. Ich weiß ebenso gut wie Sie, dass für diesen Mist irgend so ein Heini von einer Menschheitsliga-Splittergruppe verantwortlich ist. Und das gehört zu meinem Aufgabenbereich. Vielleicht fällt mir vor Ort etwas auf. Vielleicht erkenne ich einen der üblichen Kandidaten. Vielleicht kann ich das Ding noch rechtzeitig abschalten.
Oder Sie kriegen Ihren Lesbenarsch ordentlich gegrillt.«
»Nein, Sir.«
Sie klopfte an ihre Hüfte. »Ich habe meinen Wechsler dabei.« Obwohl ihr Wagen selbst einen Heidenlärm veranstaltete, hörte sie weitere Sirenen aufjaulen. Über mehrere Systeme kamen Notmeldungen herein. Ein Notruf als R-Gespräch auf ihrem Privathandy, E-Mails auf ihrem Tablet, wichtige Durchsagen vom Katastrophenalarm über Funk. Nichts davon war ausreichend.
»Hören Sie, Chef, bei dieser Geschichte müssen Sie eine andere Taktik anwenden.«
»Was reden Sie da?«
»Wie es aussieht, befolgen alle die üblichen Vorschriften. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute wechseln. Egal wohin, nach Westen oder Osten. Hauptsache weg von Madison Zero.«
»Sie wissen so gut wie ich, dass nicht alle wechseln können. Abgesehen von den Phobikern gibt es die Alten, kleine Kinder, die Bettlägerigen, Patienten im Krankenhaus.
Dann sollen die Leute sich gegenseitig helfen. Wenn du wechseln kannst, dann wechsle. Aber nimm jemanden mit, der nicht wechseln kann. Dann geh zurück und wechsle wieder und wieder und wieder.«
Er schwieg einen Augenblick. »Das haben Sie sich schon länger ausgedacht, was, Spooky?«
»Deshalb haben Sie mir damals doch diesen Job gegeben, Jack.«
»Sie sind verrückt.«
Eine kurze Pause.
»Ich mach's, wenn Sie verdammt nochmal umdrehen.
Auf gar keinen Fall, Sir.«
»Sie sind gefeuert, Spooky.«
»Zur Kenntnis genommen, Sir. Aber ich bleib trotzdem dran.«
Sie erreichte die East Washington, von wo aus sie das weiß in der Sonne schimmernde Kapitol bereits sehen konnte. Überall liefen Leute umher, kamen aus den Bürohäusern und Läden heraus oder gingen hinein. Einige versuchten, Monikas Streifenwagen hektisch winkend anzuhalten. Sie sahen genervt aus und wollten sich wahrscheinlich über den Lärm der Sirenen beschweren, die immer noch und allem Anschein nach völlig grundlos in der ganzen Stadt heulten. Der Wagen vor ihr fuhr eines der beliebten alten Green Bay Packers Nummernschilder spazieren. An den Wänden hingen Plakate, auf denen Brian Cowley mit besorgtem Gesichtsausdruck und ausgestrecktem Zeigefinger zu sehen war. Sie schienen sich wie ein Virus auszubreiten. Man konnte sich unmöglich vorstellen, dass das alles in wenigen Minuten nur noch eine Wolke radioaktiver Staub sein sollte. Schon kamen über das Autoradio hastig gesprochene Durchsagen, die die Leute zum Wechseln aufforderten, unterbrochen von den Standardaufforderungen »Wechseln und helfen! Wechseln und helfen!« Sie lächelte. Ein einprägsamer Slogan. Clichy meldete sich mit neuen Informationen. Die einzige Warnung, die bei der Polizei eingegangen war, stammte von einem Jugendlichen, der völlig aufgelöst in eine Polizeiwache in Milwaukee gestürzt war. 15 Jahre alt. Er war mit einer Bande Menschheitsligisten herumgezogen, weil er dazugehören und Mädchen kennenlernen wollte. Aber er hatte sie angelogen. Er war nämlich ein natürlicher Wechsler. Als die Ligisten ihm auf die Schliche gekommen waren, hatten sie ihn zu einem Arzt gebracht. Einem Mann, der auf der schwarzen Liste der Polizei von Madison stand. Der hatte ihm den Schädel geöffnet, eine Elektrode eingeführt und ihm Gehirnzentren weggebrannt, die mit dem Wechseln in Verbindung gebracht werden. Daraufhin war der Junge blind geworden, ob er nun immer noch wechseln konnte oder nicht. Also war er zur Polizei gegangen und hatte ausgepackt, hatte erzählt, was seine Freunde in Madison vorhatten. Der Junge wusste nur, dass die Ligisten im Besitz von etwas waren, das sie Atomkoffer nannten. Ich lese in meiner Anweisung hier, dass das einzige Gerät, auf das diese Beschreibung passt und das je in den USA hergestellt wurde, das W54A-SADM ist. Und das steht für Special Atomic Demolition Munition. Die Sprengkraft beträgt ungefähr 6 Kilotonnen, also ungefähr ein Drittel von Hiroshima. Oder aber sie sind an ein russisches Gerät herangekommen, etwa eine RA-115. Stell dir vor, Spooky, angeblich hat die alte Sowjetunion damals etliche von diesen Dingern in den ganzen USA verteilt. Nur für alle Fälle, sozusagen. Jansson hatte den Capitol Square erreicht. An den meisten Tagen fanden hier Kunstausstellungen oder Bauernmärkte statt, die inzwischen um die exotischen Produkte aus Dutzenden anderer Welten erweitert worden waren. Gelegentlich gab es hier auch die eine oder andere Protestkundgebung. Heute waren auffällig viele Polizisten, Heimatschutz- und FBI-Leute zu sehen, einige von ihnen in ABC-Schutzanzügen, als könnten sie damit irgendetwas abwenden. Dazu kamen ihre unterschiedlichen Fahrzeuge plus die über den Köpfen schwebenden Hubschrauber. Die Mutigsten der Mutigen, dachte Jansson, diejenigen, die zur Bombe hinliefen.